Weg, der in den Tag führt. Ein Roman aus der Welt von Brautschau. Teil 1. Caro Cora. Diese Geschichte spielt im Sommer vor den Ereignissen, von denen der Roman Meister Siebenhards Geheimnis erzählt. Viertes Kapitel von Kaufleuten und Liebenden, Teil 2. Jalla zögerte, doch Selin ergriff ihre Hand und ging vor dem Mädchen in die Knie. Glaube mir, morgen ist es schon zu spät, da bin ich bereits weit fort von hier. Du verlässt Caro Cora? Ertönte da die Stimme, nach deren Klang sich der junge Mann schon den ganzen Tag sehnte. Hinter den beiden öffnete sich eine Zimmertür und Semira streckte ihren bezaubernden Kopf durch den Spalt. Sie trug einen dünnen Schleier vor dem Mund, aber Selin konnte an ihren erstaunt geöffneten Augen, deren Blick wie Kohlestückchen glänzte, erkennen, dass sie über seine kauernde Haltung erstaunt war. »Habe ich etwas versäumt? Machst du etwa meiner Dienerin einen Antrag, du Treuloser?« fragte sie dann lachend und kam zu den beiden in den Vorraum. Sie trug ein weites, Sari genanntes Wickelkleid in schreiend bunten Farben, dessen Stoffe ihre Eltern ein Vermögen gekostet haben mussten. Ihre langen, kastanienbraunen Haare reichten Semira bis zu den Hüften und auf ihrem Haupt trug sie ein Diadem aus blauen Edelsteinen. Heute war kein Feiertag und sie musste mit ihren Eltern auch nicht in den großen Tempel zum Maraya-Dienst. Hatte Semira sich nur für ihn so schön gemacht? Wieder einmal verschlug es dem jungen Mann beim Anblick seiner Geliebten den Atem. Was hatte er nur für ein Glück, dass dieses wundervolle Wesen unter all den ungezählten Freiern, die sich täglich in dem Kaufmannsladen die Schnüre des Vorhangs am Eingang gegenseitig in die Hände drückten, ausgerechnet ihn für wert befunden hatte, seine Liebe anzunehmen und gar zart zu erwidern. Ihn, den mittel- und vaterlosen Enkel eines zwar geachteten, aber bitterarmen Märchenerzählers. »Ich hab doch nur Augen für dich«, stotternd richtete sich Selin auf und klopfte verlegen seine Halbhose ab. »Du bist mein Weltwunder. Du bist die Wonne meiner Tage. Du bist der Regen, der meinen Rosengarten erquickt.« Jalla hinter ihm kicherte in ihre schamvoll vor das Gesicht erhobenen Hände, doch Selins Angebetete schüttelte ernst den Kopf. »Deine Familie und du verlasst gemeinsam die Stadt? Ihr reist über die heißen Wochen in die Mahalla-Oase?« erkundigte sich Semira und stieß einen Seufzer aus. Er drang wie ein Messer in Selins liebestolles Herz. Konnte es eine Liebe ohne diesen Schmerz geben? Er hatte keine Ahnung. Kummer ist der Liebe Nachgeburt, hieß es in einem alten Gedicht. »Woher weißt du das?« fragte er beklommen und machte einen Schritt auf das grazile Mädchen zu, wollte es umarmen, doch es wich geschickt nach hinten aus. »Die Allerbarmerin hat meine Ohren nicht nur zum Entzücken deiner Augen geschaffen und dazu, sie mit Geschmeide zu behängen. Wann habe ich eigentlich zuletzt von dir etwas Schönes geschenkt bekommen, sondern auch zum Lauschen? Meine Zimmer liegen direkt über der Auslage unseres Ladens. Hast du das vergessen?« Wieder fasste Selin nach Semira und wieder, entwischte sie ihm kokett mit einer geschickten Drehung seiner Umarmung, flüchtete sich hinter einen Haufen Kissen, die zum Ruhen neben dem Wasserbassin ausgebreitet lagen. Mit einer flinken Handbewegung gab sie ihrer Dienerin Jalla ein Zeichen. Jalla verstand sofort und trat zurück in den Schatten hinter ein paar Wandteppiche. Die beiden Liebenden waren allein. Semira wandte sich an Selin. »Ich wartete vergeblich auf meinen Liebsten, musst du wissen. Ich hatte ihm ein Zeichen gegeben, doch er hat es wohl übersehen.« So saß ich seufzend und kummervoll am Fenster und eine heiße Zähre rann meine weichen Wangen hinab. Sie zeigte wie zum Beweis auf ihren Schleier. Doch er kam ja nicht, hatte Besseres zu tun. Empfand er in seiner Seele denn nicht meinen Kummer, mein Sehnen? Ach, wie weh war mir da. Meiner Verzweiflung hörte ich zu, wie mein Vater mit einem fremdländischen Kaufmann feilschte und feilschte und feilschte. Die tränenreiche Mutter verfluche alle Denier, Kreditbriefe, Rabatte und Händler. Warum bin ich nicht die Tochter eines Musikers oder eines Generals? Ach, wie war mir langweilig. Aber wie glücklich war ich, als ich plötzlich die Räder des Eselkarrens hörte. Da kommt er, mein Schatz, der mich aus den erstickenden Öde dieses Nachmittags erretten wird. Doch was muss ich erlauschen? Anstatt sofort zu mir emporzueilen, um seine Liebe vor mir auszubreiten, steht er mürrisch vor seinem Esel, gerade so dämlich wie dieses Tier und er sieht nicht einmal hinauf zu meinem Fenster. Und dann erfahre ich aus dem Mund seiner Tante, dass er mich verlässt? Was für ein grausames Schicksal erwartet mich! Ich muss ohne dich in Karokora zurückbleiben, in dieser Stadt, die ohne dich leer und fad ist. Mein Vater wird niemals sein Geschäft schließen und mit mir in die Sommerfrische fahren. Da könnte ihm ja ein Geschäft entgehen. Wie kann ich diese Trennung, wie mein gebrochenes Herz überleben?« führte die Schöne auf ihre umständliche, von ihren Bewundern redselig, von ihren vielen Neiderinnen geschwätzig genannte Art aus, schüttelte ihr Haar und zwinkerte Selin dabei zu. Er wusste wieder einmal nicht, wie ernst sie ihren Wortschwall meinte, denn diese halb spöttische, halb überschwängliche Redeweise hatte sie im Kreise ihrer Freundinnen, mit dem sie die schwülstigen und die Köpfe der jungen Mädchen verwirrend Romane von Sadar al-Kek Nafis oder gar der unsäglichen Dilara Ledor las, verinnerlicht und kultiviert. Er fand Semiras Ausdrucksweise so exaltiert wie ihre Lektüre voller verbotener Blicke und Liebesleiden, aber er senkte pflichtschuldig und gehorsam den Kopf. Er wusste, was er in ihr als ihr Geliebter schuldig war. Den Streit wollte er nicht. Den konnte er auf keinen Fall gewinnen, egal wie stark oder richtig seine Argumente waren. Die Entfernung ist der kleinen Liebe Tod, aber der großen Liebe Nahrung, zitierte er deshalb einen Merksatz aus den Vandras von Meister Ereno Kasalp, dem großen alten Philosophen aus Saint-Corbillot, der südlichsten der fünf großen Städte. Es war nicht gerade so, dass die Werke des Blinden zu Selins bevorzugten Lektüre gehörten, aber er hatte erst am Morgen bei seinen Prüfungsvorbereitungen einen Text über den weißen Denker gelesen und dieser Satz war ihm als einziger im Gedächtnis verblieben. Wahrscheinlich, weil es der einzige war, den er verstanden hatte. »Verzeih mir, mein Augenstern, wenn es dir noch möglich ist. Ich habe Schuld auf mein nacktes Haupt geladen. Und nun krieche ich wie ein Wurm im Staub und beneide deine Sandalen, die deine anbetungswürdigen Füße berühren dürfen. Zertrete mich mit ihnen, wenn ich dir Unrecht tue. Ich hatte keine Wahl. Mein Großvater ist das Oberhaupt der Familie und ich muss ihm gehorchen.« Selin zögerte. Er wollte sich nicht noch einmal zu Boden werfen, was wegen der vor ihm liegenden Ruhekissen auch lächerlich gewirkt hätte, und suchte nach einem anderen großen Geste. Schließlich hob er nur langsam und flehend seine Hände. Er erreichte sein Ziel. Semira trat zu ihm und endlich ließ sie seine Berührung zu. Zärtlich schob sie sich an ihn heran und Selin umarmte sie so sanft, als würde er eine zerbrechliche Statue aus dünnem Porzellan in den Händen halten. Er atmete sehnsüchtig den schwachen Duft nach Ambera und Zimmet ein, der ihr warmer, wohlgeformter Körper verströmte. Wenn er doch nur den Mut aufbringen würde, ihren Schleier zu heben und sie zu küssen, wie sein Namensvetter der Prinz es mit seinem Diebesmädchen getan hatte, aber das getraute er sich nicht. Seine nächsten, allzu schwachen Worte hörten sich wie eine Lüge an und vielleicht waren sie das auch. »Du bist meine Einzige und nur mit dir bin ich vollkommen. Mein Herz zerreißt bei dem Gedanken.« Aber unsere Trennung ist doch nur für diesen einen Sommer. Ich werde im Herbst vor den Al-Bekir-Prüfungen heimkommen und alle anderen Sommer unseres weiteren Lebens werden uns gemeinsam gehören. Ich werde dich niemals verlassen, sagte er und meinte es ernst. Er wusste, würde er die Karte im Palast finden und nicht ertappt und auf der Stelle hingerichtet werden, dann würde er seine Familie gehorsam nach Paradies begleiten. Aber er würde dort nicht bleiben. Egal, wie schön es in jener legendären Stadt hinter den Feldern des ewigen Krieges war. Selbst wenn dort Honig von den Bäumen tropfte und in den Bächen süßer Wein statt Wasser floss, er hatte sein Himmelreich schon gefunden, er hielt es bereits in seinen Armen. Vor den Toren von Paradies würde er auf der Stelle kehrt machen und zu seiner Geliebten zurückkehren. Wenn da nur nicht diese kleine Schlange gewesen wäre, die er in seiner Brust nährte und ihm zuflüsterte, »Glaubst du wirklich, sie wird auf dich warten, auf ein Habenichts, der sie Monate allein lassen wird?« War ihre Liebe denn wirklich eine große oder doch nur eine kleine, die verging wie der Tau des Morgens auf den Steinen der Wüste? Als würde Semira seine Gedanken lesen, erzitterte sie in seinen Armen. Sie schmiegte sich noch näher an ihren Geliebten und drückte ihn, als würde sie ihn nie mehr loslassen wollen. Dann, gerade als er sich zu ihr herabbeugen wollte, um vielleicht doch den ersten Kuss zu wagen, gab sie Selin einen willkürlichen und vollkommen überraschenden Stoß, der ihn zurückstolpern ließ. Beinahe wäre er über den kniehohen Rand nach hinten in das Wasserbecken gefallen, konnte sich aber gerade noch fangen. Semira verschränkte beleidigt die Arme. »Dann geh! Schnell, geh! Solange ich dich noch lasse!« rief sie und klang verzweifelt. »Glaube nicht, dass ich dir auch nur eine Träne nachweine, du Untreuer, du Lügner! Offenbar bin ich dir nicht mehr gut genug. Verblüfft hob Selin die Hände und streckte ihre Flächen nach oben. Er fühlte sich vollkommen schuldlos. Aber was habe ich denn getan? Semira drohte ihm mit dem Zeigefinger. Meinst du, ich habe vorhin nicht gut zugehört? Du wirst deinen Großvater heute Abend in den Elfenbeinpalast begleiten dürfen, wo er während des Balls seine wunderbaren Märchen vortragen wird. Auf 100 weichen Daunenkissen wirst du neben ihm unter den 1000 Lichtern im großen Empfangssaal des Visiers liegen und schlemmen und lachen und tanzen und in Schönheiten verliebte Blicke zuwerfen. Du gehst zu einem Fest zu Ehren des fremdländischen Fürsten de la Marque, bei dem der ganze Hofstaat anwesend sein wird. Selin entschied sich stumm zu bleiben und nickte nur. Wenn Semira mit ihm sprach, war manchmal ein Schweigen eine bessere Lösung, als sich wortdreist zu verteidigen. Es wäre nicht das erste Mal, dass er sich bei einem Versuch, ihr seine Sicht der Dinge zu erklären, um Kopf und Kragen redete und anschließend mit einem längeren Liebesverbot belegt wurde. Was erwartete die junge Frau nur von ihm? Warum war ihr das so wichtig? Er warf einen prüfenden Blick auf ihre exquisite Kleidung und begann etwas zu erahnen. Sie war eifersüchtig, weil er ohne sie auf den Ball ging. »Ich verstehe schon«, fuhr Semira spitz fort. »Du bist jetzt etwas Besseres und der Umgang mit der Tochter eines gewöhnlichen Kaufherrn ist nicht mehr gut genug für einen feinen jungen Herrn, der im Palast ein- und ausgeht und es sich plötzlich leisten kann, in die Ferien zu fahren. Es wird sicher das eine oder andere Prinzesschen auf dem Ball geben, das dich gerne zur Sommerfrische begleiten wird«, warf sie Selin vor, der wegen ihres Schleiers, der das feine Lächeln ihrer Lippen verbarg, nicht erkennen konnte, ob sie scherzte oder ernsthaft beleidigt war. Er stotterte hilflos und betroffen ein paar Worte der Verteidigung, doch Semira drehte sich einfach um und zeigte ihm durch das hinten sehr tief ausgeschnittene Kleid so viel von ihrem entzückenden, makellos geformten Rücken, dass sein Atem stockte. Ihre Wirkung auf Selin bewusst machte sie zwei tänzerische Schritte in Richtung Tür, wo sie sich über die Schulter nach ihm umsah. »Du darfst dich jetzt verteidigen«, sagte sie, dachte aber nicht daran, sich wieder zu ihm herumzudrehen. »Aber ich rate dir, lass dir etwas Vernünftiges einfallen.« Jetzt hielt Selin doch für angebracht, auch vor seiner Angebeteten in die Knie zu gehen. Er sammelte sich und versuchte sich an die Verse aus den Madun Kais zu erinnern. Dies war eine umfangreiche Sammlung von Liebesgedichten aus der späteren Generationen als dekadent verrufenen Lurha-Dynastie, die er nicht nur wegen seiner Poesieprüfung, sondern auch wegen ihrer überwältigenden Schönheit studierte. Seine Angebetete kannte diese Texte nicht, da sie sich wegen ihres oft erotischen Inhalts nicht für eine Tochter aus gutem Hause geziemten. »O Semira, die du mein Schicksal in Händen hältst und die du mein Blut verkaufen magst, wie oft und so billig du willst, verzeih mir, verzeih. Schau, ich bin der zertretene Staub zu deinen Füßen, die Ameise, die du achtlos unter deinen Sohlen zermalst. Verzeih mir, verzeih. Ich verlange nach deiner Nähe und neide hundertmal die Mücke, die einen einzigen Augenblick auf deinen Rosenwangen ausruht und Süße von ihnen leckt. Sieh nur, dann packt mich das Fieber und mir scheint, ich könnte wie eine Ameise nicht ruhen und rasten, ehe ich jene Mücke vom lockenden Zucker vertrieben und selbst ihren Platz eingenommen habe. O meine Jasminbrüstige, du aber bist das Wasser des Lebens für mich. Aber an der Liebe zu dir schwindet mein Leben dahin und meine Lippen sind verdorrt, meine Augen voller Tränen. Ich habe mich selbst deinetwegen verloren«, zitierte Selin und bediente sich dabei gleich aus mehreren Quellen. Aufmerksam beobachtete er dabei seine Semira. Hatte er zu dick aufgetragen? Zu seiner Erleichterung senkten sich ihre Schulterblätter und sie seufzte dabei sehnsüchtig. »Das war schön. Aber ich verzeihe meiner Ameise noch nicht«, flüsterte sie so leise, dass Selin ihre Worte kaum vernahm. Tief in sich hörte er eine nüchterne, zynische Stimme flüstern, die ihm sagte, dass Semira mit ihrem beleidigten Auftritt genau diese Unterwerfung von ihm verlangt hatte. Selbst wenn er 100-mal am Tag seine Liebe mit den schönsten Versen gestand, genügte ihr das nicht. Sie wollte es 1000-mal und dann noch einmal 1000-mal hören. Waren alle Frauen so wie seine geliebte Semira, so wetterwendisch, bissig, aufbrausend und im gleichen Moment wieder zärtlich, sanft und liebevoll? Semira war wie die launische Titania, jene uralte Göttin der Mönche von Italmar, von der es hieß, sie habe gestern einen Jäger, heute Oberone und morgen einen Esel geliebt. »Jalla«, rief Semira plötzlich nach ihrer Dienerin. Anscheinend hatte sich diese nicht allzu weit entfernt, denn sie näherte sich sofort, nicht ohne dabei einen spöttischen und zugleich kameradschaftlichen Blick, auf den wir schlagen, neben dem Brunnen knienden Selin zu werfen. Dann gingen die beiden Frauen würdevoll aus dem Raum und schlossen geräuschvoll die Tür zu den Gemächern von Semira hinter sich. Anschließend wandte sich das schöne Mädchen an ihre Dienerin. »Bereite alles vor«, sagte es leise zu ihr. »Wir gehen heute Abend auf einen Ball.« Der junge Mann draußen stand auf und wollte den beiden gerade folgen, um alle Missverständnisse auszuräumen, die sein Ausflug zu dem Fest im Elfenbeinpalast bei seiner Geliebten ausgelöst hatte, als er von unten die Stimmen von Cecek und Tante Sirtis hörte, die verwundert wegen seines langen Ausbleibens nach ihm riefen. Selin biss sich auf die Lippen, aber ihm blieb wohl nichts anderes übrig, als wieder hinunter in den Laden zu steigen und seine Beziehung zu Semira in der Schwebe zu lassen. Kurz zögerte er noch und sah sehnsuchtsvoll auf die geschlossene Tür, hinter der seine Geliebte verschwunden war. »Du bist meine Einzige, mein Augenstern«, begann er noch einen Versuch, wurde aber wahrscheinlich drinnen nicht gehört, denn obwohl in Semiras Zimmer etwas rumpelte, wurde ihm nicht geantwortet. »Selin«, erklang es ungeduldig von unten. »Ich komme schon, Tantchen«, erwiderte der enttäuschte Liebhaber und versuchte, seiner Stimme einen ruhigen Klang zu geben. »Ich musste nur mal schnell in den Waschraum, um mich zu erfrischen«, rief er. Dann stapfte er mit hochgezogenen Schultern die Treppe hinab. Mit jedem Schritt wurde es wieder wärmer und draußen vor dem Laden war die Hitze kaum auszuhalten. Sie lag auf den flirrenden Straßen wie zäher, erstickender Honigseim. Nur Semiras Mutter musterte Selin nachdenklich, als er zu dem Gehilfen Jassik trat und ihm beim Beladen des Eselkarrens half. Doch die kupfernen Soles, die ihr Sirtis für ihre Ware in die Hand zählte, lenkte die Kauffrau schnell ab. Cecek und Jules verhandelten noch immer wort- und gestenreich miteinander. Ein zufälliger Passant, der nicht wusste, welche Profession die beiden nachging, hätte glauben können, Zeuge einer Blutfehde zu sein. Längst standen dicke Schweißperlen auf ihren geröteten Glatzen, auf denen zornige Adern hervortraten. Aber eine Einigung schien ferner denn je. »Lorsque la mer pleusant«, sagte der dicke Mann aus der Ferne gerade, »vous êtes radin, ah, wirklich ein harter Brocken. Ich verhandle mit den Klingarta auf den Gipfeln des rauen Gebirges, mit den Renarta auf den Märkten von Nea Roma und mit der Obfrau der Händlergilde von Horsberg. Aber jemand wie du ist mir noch nie begegnet, Cecek. Haben sie ihr irgendwo ein Denkmal errichtet, das dich zeigt, wie du aus einem Stein Blut hervorquetscht? Mit einem Schild, auf dem der geizigste Kaufmann der überlebenden Lande steht?« Cecek schnappte nach Luft. Aber Jules klopfte ihm auf die Schulter und lachte plötzlich schallend. Dann spuckte er in die Rechte und streckte sie einladend nach vorn. »Schlag ein! Deine Worte haben mich vernichtet. Dann ist es abgemacht, ich zahle dir 18 Livre und 10 Soles und lasse morgen die Ware von Tonino abholen. Du machst das Geschäft deines Lebens und ich werde heute Nacht hungrig und durstig auf dem harten Boden in meinem Karren schlafen. Dabei hatte ich schon so viel von der exquisiten Küche und den weichen Armen der Frauen ihr gehört«, gab der Dicke scheinbar nach. Selbstverständlich war sein Angebot noch immer niedriger als das letzte von Cecek. Aber dieser hatte so viel Spaß bei der Auseinandersetzung gehabt, dass er endlich einschlug und seine feuchte Hand in die angebotene klatschen ließ. »Das ist mein Ruin, aber ich mag dich, Herr Jules, Julius, Julien vom Roten Tor. Wenn du heimgekehrt und mit dem Verkauf meiner Waren reich geworden bist, dann berichte im fernen Norden von uns armen Händlern hier«, erwiderte er. Sirtis hatte die Szene lächelnd beobachtet und applaudierte nun. »Ich habe euer Theaterstück genossen«, sagte sie und wandte sich dann an Selin. »Aber wir müssen noch zum Eisenwarenhändler und zum Schmied«, sie zögerte und warf einen nachdenklichen Blick auf ihren Neffen. Dann trat sie an ihn heran und packte ihn mit festem Griff am Kinn. »Und zum Haarschneider, Selin, du siehst wie einer der Räuber vom Glasberg aus. Mit diesem räudigen Iltis, der unter deinen Lippen klebt und den du aus unverständlichen Gründen einen Bart nennst, werden dich die Treuwächter nicht in den Palast des Unterwerfers lassen.« Alle lachten auf Kosten des jungen Mannes, der schamvoll den Kopf neigte. Unwirsch nahm er wieder das Geschirr des Esels in die Hand und lenkte den Karren herum. Die Worte, die er dabei murmelte, konnte nur ein sehr gutwilliger Mensch als Abschiedsgruß auslegen. Umso freundlicher verabschiedete sich seine Tante und watschelte gut gelaunt hinter ihm her. Niemand außer Jules, bemerkte Semiras Dienerin Yala, die in diesem Moment aus dem Haus huschte und zu dem dicken Kaufmann hin eine seltsame und verstohlene Handbewegung machte, bevor sie eilig in einer Seitengasse verschwand. Der Dicke kannte das Symbol der überkreuzten Finger von seinem Aufenthalt in Nea Roma. Es war das Erkennungszeichen der Mitglieder der Gilda Bjura, der Diebesgilde, die selbstverständlich auch hier in Karokora unter den strengen Augen der Treuwacht und des Visiers Ömer heimlich tätig war. Nur kurz runzelte Jules nachdenklich die Stirn, dann fragte er Cecek nach den Zahlungsbedingungen ihres Geschäfts. Der Wüstenkaufmann und seine Frau verneigten sich tief vor ihrem neuen Geschäftsfreund und luden ihn mit freundlichen Worten in ihr Haus ein, das ja nun auch das seine sei. Jules wusste, ihm stand nun ein alkoholreiches und üppiges Geschäftsessen bevor, das beinahe ebenso lange dauern würde wie ihr Geschäftsabschluss eben. Aber er hatte an diesem Nachmittag viel Zeit und freute sich immer über ein reichhaltiges Mahl. Nicht einmal die Hitze in Karokora konnte ernsthaft seinen Appetit gefährden. Was die Dienerin aus dem Haus von Tschetschek von ihm wollte, würde er schon noch erfahren. Er hoffte, diese überraschende Begegnung mit der Gilde würde keine Unannehmlichkeiten für ihn beinhalten. Ende des vierten Kapitels von Kaufleuten und Liebenden. Fortsetzung folgt. Dies war Teil 10 meines Podcasts Karokoro. Gelesen von Nikolaus Klammer, die Musik steuerte wie immer Heinz Christian bei. Der Roman Karokoro und seine beiden Fortsetzungen sind überall im Online-Buchhandel und beim Buchhändler Ihres Vertrauens als E-Book oder als Taschenbuchaufgabe zu finden. Über Kommentare zu meinem Podcast und Kritik zu meiner Literatur würde ich mich wahnsinnig freuen.